Gottes Schwäche für die Schwachen. Ich finde es ein tolles Thema. Kennt ihr so Menschen, die Art von Menschen, die aggressiv werden, ein bisschen laut, ein bisschen aufbrausend, wenn sie merken, irgendwo ist etwas Ungerechtes da. Irgendwo sind die Kuchenstücke nicht ganz fair verteilt. Kennt ihr so Menschen? Haben wir Leute unter uns, die so ticken? Hebt mal die Hand auf. Das ist super. Sehr schön. Von außen wirkt das manchmal so ein bisschen, ja, die haben ihre Kontrolle verloren über sich selber. Die haben ihre Emotionen nicht unter Kontrolle. Stimmt vielleicht sogar. Und von außen scheint das nachher als wäre es eine Schwäche. Kontrollverlust, Schwäche. Ich denke, Gottes Schwäche für die Schwachen funktioniert ein bisschen ähnlich. Der wird sehr scharf, wenn er ungerecht oder unrecht sieht. Eine Schwäche für etwas haben heisst ja eigentlich eine Vorliebe für etwas haben. Für etwas Besonderes, etwas besonders sympathisch finden oder zugeneigt sein zu etwas. Gott hat eine Schwäche für die Schwachen, ist mal so eine Behauptung. Dürfen wir das überhaupt sagen? Können wir das? Ist das überhaupt haltbar? Ich will mit euch in eine Geschichte einsteigen. Die Geschichte handelt von einem König. Der König heisst Ahab. Viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen oder zumindest den Namen schon mal gehört haben. Der Ahab hat gelebt im 9. Jahrhundert vor Christus. Im Nordreich Israel, in Israel. Er war ein mehr oder weniger erfolgreicher König, zumindest was seine politischen Fähigkeiten und so weiter angeht. Er hat clevere Bündnisse geschlossen, er hat eine Frau geheiratet, dass das ein bisschen einfacher geht mit seinen mehr oder weniger findlichen Nachbarn. Und ich würde gerne mit euch in die Geschichte einsteigen. Ich habe einfach mal den Text so projiziert, du frei erzählen. Der König Ahab, der hatte so eine Art Sommerresidenz in Israel. Das war ein bisschen weiter oben im Norden. Und bei dieser Sommerresidenz, gerade nebendran, dort hat ein anderer Mann, Naboth hat er geheißen, das sind alles ein bisschen komische Namen, aber wir finden drei. Der Naboth hat einen Weinberg dort. Gerade neben der Residenz zu suchen. Und der Ahab hat das gesehen und denkt, das wäre jetzt schon noch cool. Das wäre jetzt schon noch cool, wenn ich meine Gärtli gerade neben meine Residenz stellen könnte. Gut, ist er beim Naboth vorbei und hat gesagt, du los, ich kaufe dir den ab. Ich mache dir einen guten Preis, du bekommst viel Geld. Oder ich gebe dir ein anderes, ein besseres Grundstück. Aber der Naboth hat gesagt, nein, kommt gar nicht in Frage. Schon mein Urgroßvater hat dort Wein abpflanzt, also Trauben abpflanzt. Ich kann dir den nicht geben. Das verstößt gegen das Gesetz im Moment. Ich gebe dir den nicht. Ich könnte nicht. Der Ahab ist zurück, ist heimgegangen und hat da wie ein kleines Kind, wenn es etwas nicht bekommt. Hat angefangen zu brüllen und ist da daheim gewesen, hat nicht mehr gegessen. Er war einfach der gewesen. Und das hat seine Frau gemerkt. Und nachher hat seine Frau gesagt, du, was ist mit dir los? Und hat gesagt, du Naboth hat mich nicht. Er hat mir den Weinberg nicht geben, den ich eigentlich wollte, weil der sieht so gut aus. Und seine Frau, Isabelle, hat sie geheißen, hat gesagt, du, was ist eigentlich los? Wer ist eigentlich hier der Chef? Wer ist eigentlich hier der König? Ich schaue darum. Du jetzt nicht so schwierig, stand wieder auf, ist wieder und so weiter. Ich schaue das an. Die Isabel hat einen Brief verfasst, hat den Stempel vom Ahab draufgesetzt, einen Brief an die führenden Männer in diesem Israel, in dem Ort, wo das war, und hat geschrieben, schaut, dass der Naboth beim nächsten so Treffen, tun ein Treffen einberufen und schauen, dass der Naboth einen guten, prominenten Platz hat. Und nachher, wenn das Treffen stattfindet, schauen, dass zwei böse Männer alles Mögliche erzählen über diesen Nabot. Schlecht erzählen. Schauen, dass die Leute erzählen, der hat gegen den König gelästert, der hat gegen Gott gelästert. Und so haben sie es gemacht. Das Treffen hat stattgefunden und die zwei bösen Männer haben angefangen zu erzählen und den Nabot beschuldigen. Und die ganze Gemeinschaft ist verrückt worden und hässig worden auf den Nabot. Hat ihn vor das Dorf rausgeklebt, vor den Ort rausgeklebt und hat dort gesteinigt. Und die vorher die Hand aufgehauen haben, die spüren jetzt vielleicht so ein bisschen, das ist nicht gut. Das ist ganz sicher nicht gut. Der Ahab hat das vernommen und ist rausgegangen und hat den Weinberg in Besitz genommen. Der hat jetzt ihm gehört. Und nachher kommt Gott ins Spiel. Gott hat am Elia gesagt, der Elia war ein Prophet und der ist immer, ab und zu ist er so ein bisschen im Zwisch mit dem Ahab, das waren nicht die besten Freunde. Er hat gesagt, geh zum Ahab und du sein Handeln verurteilen. Und der Elia ist gegangen, ist zum Ahab gekommen, der war gerade in diesem Weinberg und der Ahab begrüßt ihn mit «Hallo, mein Find». Was ist das für eine Tragik, wenn man einen Mann von Gott, einen Bote von Gott, muss begrüßen mit «Hallo, mein Find». Und der Elia, im Namen von Gott, hat sein Handeln aufs aller Schärfste verurteilt. Und er hat gesagt, aha, das ist das Ende. Jetzt hast du den Bogen überspannt. Das ist zu viel. Das Unrecht, der Machtmissbrauch, das geht nicht. Und ich werde dich ausrotten, dich und deine Nachkommen. Ich werde sie vom Thron stürzen. In aller Schärfe steht der Elia im Namen von Gott, im Auftrag von Gott, dem Ahab gegenüber und sagt, es geht nicht. Das ist zu viel. Das ist zu Unrecht. Und Gott stellt sich kompromisslos auf die Seite vom Schwachen und gegen Mächtige. Es geht nicht, dass die Armen so unterdrückt werden. Gott sagt nicht, es ist falsch, hast du dir eine Residenz bauen. Er sagt nicht, es ist falsch, bist du reich und hast du viel Besitz, sondern er sagt, es ist falsch, dass du deine Macht missbraucht hast, für nur mehr zu bekommen. Und da spüren wir das Herz von Gott, seine Schwäche für die Schwachen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja gut, das ist einfach eine Geschichte, die kann man ja so sehen. Aber ich will kurz einfach schnell so einen Flitzer durch die Bibel machen und zeigen, wo das überall auch noch vorkommt. Also es sind ganz wenige Stellen, die ich da rausgepickt habe. Im 2. Mose 21, im Vers 21, sagt Gott zu seinem Volk, das er ausgewählt hat, unterdrückt die Fremden nicht und beutet sie nicht aus, denn ihr selbst seid einmal Fremde in Ägypten gewesen. Wenn ihr es doch tut und sie zu mir um Hilfe schreien, werde ich sie ganz sicher erhören. Mein Zorn wird losbrechen und ich lasse euch von euren Feinden töten. Dann werden eure Frauen Witwen sein und eure Kinder Waisen. Scharfe Wort. Er macht einen besonderen Schutz im Gesetz für die Schwachen, für die Armen. Übrigens macht er auch ganz eine besondere Regelung für die Armen, wenn es ums Opfern geht. Die Leute müssen Opfer bringen. Und bei den Armen sagt er, ihr könnt mir ein kleineres Opfer bringen. Es scheint, dass er sogar bei seiner Heiligkeit den Armen entgegenkommt. Der Gott, der eine Schwäche hat für die Schwachen. Im Amos 2, Vers 6. So spricht der Herr, die Israeliten begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Ehrbare Menschen dienen Geldschulden, verkaufen sie in die Sklaverei. Ja, sie verkaufen einen Armen schon, wenn er ein paar Schuhe nicht bezahlen kann. Und darum wird das Gericht über euch kommen. Darum werdet ihr aus eurem Land weggeschafft werden. Die Unterdrückung der Armen bei den Königen von Israel, in dem zwischen ersten Königen und Propheten, in allen Propheten drin, ist das zweithäufigste neben dem Götzendienst, der angeprangert wird. Gott kann das nicht ausstehen, dass Arme unterdrückt werden. Jesus, als er angefangen hat, predigen, im Lukas 4, Vers 18 lesen wir das: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ganz am Anfang von seinem Wirken, von seinem öffentlichen Wirken. Und zur Vollständigkeit noch Jakobus 5, Vers 4, dass wir den ganzen Bogen über die ganze Bibel haben. Der Herr, der allmächtige Gott, hat den Schrei eurer Erntearbeiter gehört, die ihr um ihren verdienten Lohn betrogen habt. Gott stellt sich in einer ganz besonderen Weise auf die Seite der Schwachen. Und die Reichen, die die Armen betrogen haben, müssen sich dafür verantworten. Es ist in der ganzen Bibel nicht einfach ein Randthema, sondern es ist prominent und es zieht sich durch wie ein roter Faden. Gott stellt sich auf die Seite der Schwachen. Er wird richtig streng, er wird richtig wütend, er wird zornig, wenn es um die Ausbeutung der Armen geht. So auch in der Geschichte von Ahab, von Isabel und dem Naboth. Es ist eine Geschichte, die sich immer und immer und immer wieder holt. Die Welt ist es in Israel. Die Mächtigen, die Reichen sind gewohnt, zu bekommen, was sie wollen und nutzen ihre Macht, Beziehungen, Geld, jegliche Kontakte dazu aus, für die Machtlosen, die Armen zu unterdrücken und auszunehmen. Das sind die grossen Firmen, die ganze Landstriche kaufen, für Bodenschätze abzubauen und dann die lokale Bevölkerung zu schlechten Arbeitsbedingungen anstellen. Oder Firmen, die Rohstoffe kaufen, Kakao, wo günstig angebaut wird, vielleicht Kinder drin arbeiten. Und die Firmen sind sehr, sehr froh, wenn sie nicht wissen, wie schlimm das die Verhältnisse dort sind. Das sind die Ahabs von dieser Welt, von diesem Jezreel. Und das sind auch noch ihre Berater. Die zuschauen und die schauen, dass die Ahabs zu ihrer Gewinnoptimierung kommen. Die schauen, dass rechtlich alles seine Ordnung hat, dass es irgendwo rechtlich an allem kann vorbeigeschleust werden, dass alles gut aussieht. Das sind die Isabels von dieser Welt. Und das sind auch noch die Bewohner von Jezreel. Entweder spielen sie bei diesem ganzen Spiel mit, aus Angst oder aus Unwissen. Oder sie sind einfach passiv, aus Angst oder aus Unwissen. Und ich frage mich, wo sind die Elias? Wo sind die Elias von dieser Welt? Kann dir Gott keine Elias mehr schicken? Wo sind die Männer und Frauen, die nach bei Gott sind, die nach bei Gottes Herz sind, die Gottes Pulsschlag spüren und sich für die Armen einsetzen, weil Gott sich für die Benachteiligten einsetzt und nicht irgendwie für ihr eigenes Gewissen zu beruhigen. Wo sind die Elias? Und ich frage mich, könnte nicht ich ein Elias sein? Und ich frage dich, könntest nicht du ein Elias sein? Und wenn ich weiter darüber nachdenke, dann merke ich, es ist nicht eine Frage vom Ob, sondern vom Wo. Und ich frage mich, wo könnte ich ein Elias sein? Und ich frage dich, wo könntest du ein Elias sein? Viele Menschen auf dieser Welt haben nicht die gleichen Voraussetzungen, wie wir haben. Wer Besitz hat, wie wir die meisten, hat Macht. Und wer Macht hat, hat Verantwortung. Elia und Gott in unserer Geschichte prangern nicht den Reichtum an und für sich an, sondern der Missbrauch von Macht, die daraus entsteht. Täglich sterben Menschen an Hunger, obwohl es genug zu essen hätte für alle. Viele Menschen auf dieser Welt müssen immer noch mit schlechtem Wasser auskommen, obwohl es längst Techniken gäbe, für allen Zugang zu sauberem Wasser zu verschaffen. Wir hingegen, wir sind gewohnt, dass wir bekommen, was wir wollen. Wir können 7 Tage pro Woche einkaufen, wir essen Früchte aus allen Herren Ländern und kümmern uns wenig um die Herkunft von denen. Wir tragen Kleider und sind froh, wenn wir nicht allzu viel wissen, von wo sie kommen oder wer sie gemacht hat. Und liebe Freunde, ich formuliere ganz bewusst in Wir-Form. Wir sind froh, wenn wir unser Sparkonto füllen können und sind froh, wenn wir nicht zu viel vom Leid dieser Welt mitbekommen. Es könnte uns ja etwas kosten. Vielleicht sind auch wir so Bewohner von Jezreel, die einfach mitmachen, passiv sind, froh sind, wenn wir nicht zu viel wissen. Und so spielen wir das ganze Spiel mit. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns auf die Seite der Schwachen stellen. Weil Gott auf der Seite der Schwachen ist. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Unsere Aktivität passiert nicht von heute auf morgen, etwas zu verändern. Wir können nicht einfach. Ich glaube, wir können nicht von heute auf morgen unseren völligen Lebenswandel völlig umstellen. Aber es kann Schritt für Schritt gehen. Und ich will noch einen Kreislauf vorstellen und noch ermutigen, in den Kreislauf einzusteigen. Ich will dich ermutigen, informier dich. Informier dich, wie es auf dieser Welt aussieht. Was ist die biblische Sicht zu diesem Thema? Was ist der Herzschlag von Gott? Was läuft alles auf dieser Welt? Und ich will dich ermutigen, entdeck deine Verantwortung. Wir haben viel darüber entdeckt, deine Gaben, entdeckt deine Fähigkeiten, entdeckt deine Stärken. Entdeck auch deine Verantwortung in dem drin. Dort, wo du Verantwortung hast, dort, wo dein Lebensstil Auswirkungen hat auf die Arme dieser Welt, vielleicht ist es Essen, vielleicht ist es Kleidung, vielleicht ist es in der ersten Runde Essen, vielleicht ist es in der zweiten Runde Kleidung. Vielleicht sind es ganz andere Sachen. Entdeck deine Verantwortung. Und nachher ergreif Partei. Schlag dich auf die Seite der Armen und mit dem sich auf die Seite der Armen schlagen, auf die Seite von Gott. In Diskussionen, in deinem Handeln, mit Spenden, zum Beispiel für Tierfand. Schlag dich auf die Seite der Armen und mach noch mal eine Runde. Informier dich, entdeck deine Verantwortung, ergreif Partei. Informier dich, entdeck deine Verantwortung, ergreif Partei. Mit Tierfand haben wir den Slogan «Hinsehen und handeln». Heranschauen und etwas machen. Ich bin Fan von dem. Ich finde, er passt gut und er hat mich schon hier und da mal einfach herausgefordert, herzuschauen und zu handeln. Und vielleicht sagst du, ja, das bringt ja nichts. Ich habe ja nicht so viel Einfluss. Der Einzelne. Und ich war vor kurzem gerade in Uganda und wir haben dort ein Projekt, wo wir Wassertanks bauen, beziehungsweise unser Partner Wassertanks baut. Für die Menschen, dass sie sauberes Trinkwasser bekommen. Und dort sieht man sehr wohl, dass wir etwas machen können. Kleine Beträge helfen dort, die Lebensqualität von Menschen stark zu verbessern. Das ist nur ein kleines Beispiel, wie wenig eine grosse Hilfe sein kann. Wir alleine können die Welt natürlich nicht verändern. Aber Gott ist auf der Seite der Schwachen. Und wenn wir auf Gottes Seite sein wollen, dann sind auch wir aufgefordert, auf der Seite der Schwachen zu sein. Und vielleicht sagst du, ja, ich komme mir so schwach und einflusslos vor. Wenn du dich jetzt schwach fühlst in dem Sinne, dann weißt du ja, wer auf deiner Seite ist. Nämlich der Gott. Der Gott, der seinen Sohn geschickt hat, für unsere Schwachheit zu tragen. Und uns aus unserer Schwachheit zu retten. Und den Weg zu Gott frei gemacht hat. Möge der Gott der Schwachen mit uns sein, in unserem Alltag. Amen.